So, dritter Part. Das Glaubensbekenntnis ist ja, Julian hat ja schon darüber gepredigt, über die ersten Parts. Und ich will mich heute dem Thema widmen. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also, harter Tobak heute. Und ich habe auch so nochmal drüber nachgedacht, das Glaubensbekenntnis, das ist das, was evangelische Kirche, katholische Kirche, Freikirchen, was Kirchen weltweit, was alle glauben, die sich zum christlichen Glauben zu Jesus bekennen. Da gibt es also nichts zu diskutieren oder in Frage zu stellen, sondern das ist vereinbarte Grundlage unseres Glaubens. Und ich habe heute das Vorrecht, über einen Part zu predigen, der nicht so ganz einfach ist. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich lese Apostelgeschichte 1, und zwar als Jesus ist auferstanden, ist seinen Jüngern vielfach begegnet und dann waren sie am Ölberg unterwegs und dann fragten ihn die Jünger: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf. Dann blieben sie zurück mit Engeln und diese sagten zu ihnen: Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, da standen die Männer, und das hatte ich ja gerade schon, Entschuldigung. Nach der Auferstehung hatte also Jesus 100 Tage mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern verbracht. Und dann haben die Jünger die Hoffnung gehabt, dass Jesus sein Reich auf dieser Erde wiederherstellen würde. Denn sie haben ja geglaubt, dass Jesus der König ist und dass er auch der König der Juden werden wird, auch ganz praktisch. Und das sind auch die Verheißungen, die in dem Alten Testament stehen, was die Propheten vorhergesagt hatten. Was sie nicht verstanden hatten, ist, dass das noch nicht damals passieren würde, sondern dass das später passieren wird, und zwar dann, wenn er wiederkommt. Und er erklärt hier Jesus, dass es nicht die Sache der Jünger ist, genau zu wissen, wann das Reich Gottes kommt. Und er hinterlässt ihnen einen Auftrag, nicht darüber zu spekulieren, wann das passieren wird, sondern Zeuge zu sein. Also davon zu berichten, was sie selbst erlebt haben. Und direkt danach wurde er hochgehoben, eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg, und das geschah bei Jerusalem auf dem Ölberg. Gehen wir weiter. Jesus zur Rechten Gottes. Er sitzt zur Rechten Gottes. Das vielleicht einmal noch mal kurz den Blick auf den Ölberg. Genau, das ist direkt in der Nähe von Jerusalem. Also wir sehen im hinteren Part Jerusalem und im vorderen Part sehen wir die Gräber. Und da, die sind auf dem Ölberg. Das ist noch der Ölberg. Dazwischen ist ein Tal und dahinter kommt Jerusalem. So, das wird nachher noch entscheidend. Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Hebräer 10 heißt es, dieser hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht, haben wir vorhin gesungen, und sich dann gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Er hat also sein Erlösungswerk dargebracht, er ist gestorben wie ein Lamm, als geschlachtet, stellvertretend für unsere Schuld. Und nun sitzt er zur Rechten Gottes. Dann ist die Frage natürlich, was macht er dort? Und wir können lesen in Römer 8, wer ist da, der verdammt? Jesus Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch verwendet. Also es ist niemand da, der uns verdammt, beziehungsweise Jesus wird uns verteidigen. Er wird unser Fürsprecher sein. Und das ist das, was er jetzt im Moment auch tut, wo er im Himmel ist. Jesus ist der, der gerecht ist, der keinen Fehler hat, der, als er hier auf der Erde war, immer alles richtig gemacht hat. Und er hat mit seinem Werk dafür gesorgt, dass auch wir gerecht vor ihm stehen können. Darüber haben wir viel gehört, als es um die Kreuzigung ging. Nachdem er aufgefahren ist, sitzt er nun zur Rechten Gottes und er ist nicht untätig. Also, er ist für uns ein Fürbitter. Er sagt Anklägern, dass wir keine Schuld haben. Er verteidigt uns. Zum Beispiel heißt es, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, dann ist es eben so, macht euch keine riesigen Sorgen, denn wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, der Gerechten. Natürlich sollen wir nicht sündigen, aber wenn es denn passiert, dann ist es so, dass Jesus Christus für uns eintritt vorm Vater. Dann ist er das Haupt, er ist der Chef der Gemeinde. Dann, das bedeutet, diese Kirche wird zwar geleitet von Ältesten, aber im Endeffekt ist es so, dass Gott über alles seine Hand hält, über diese Kirche und auch über andere Kirchen und vor allen Dingen über die Herzen der Menschen, die ihm folgen, denn die Gemeinde, die Kirche sind die Nachfolgenden. Das bedeutet, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen und ihn Herrn sein lassen, dann ist er unser Chef. Dann, was macht er noch? Er sendet den Heiligen Geist. Er wirkt durch den Geist in der Gemeinde. Es hieß ja, wenn er hinabkommen wird, beziehungsweise wenn er hochkommen gehen wird in den Himmel, dann wird er den Heiligen Geist zu uns herabsenden. Und er sagt uns, es ist nützlich, wenn ich weggehe, denn sonst käme ja der Heilige Geist nicht zu euch. Und wenn ich hingehe, werde ich ihn zu euch senden, heißt es in Johannes 16. Und er ist der Allherrscher und ist bei uns. Er hat alle Macht, sämtliche Geschicke, das ist für uns schwer zu begreifen, aber es ist so, sämtliche Geschicke und auch wenn viel Böses und Sonstiges geschieht, aber schlussendlich geht es alles an Gottes Thron vorbei. Er ist der Herr. Es heißt, er sagt in Matthäus 28, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auch auf den Erden. Das ist so. Ja, was lernen wir daraus? Und er ist bei uns alle Tage, sagt er uns zu, bis an der Weltende. Das bedeutet, er ist gerade jetzt auch hier bei uns. Wir lernen, wir leben gerade in dieser Zwischenzeit. In der Zwischenzeit zwischen der Himmelfahrt Jesu und dem, von dort wird er kommen. In dieser Zwischenzeit leben wir. Und wir gehen weiter zu, von dort wird er kommen. In Apostelgeschichte 1, Vers 11 heißt es, dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, so sagen ja die Engel zu den Jüngern, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Also das ist genau dieser selbe Jesus. Dieser Jesus, der hier auf der Erde war, der gekreuzigt wurde, der gestorben ist, der hinabgestiegen ist ins Reich des Todes, der auferstanden ist am dritten Tage. Genau dieser Jesus. Und er wird vielleicht oder wahrscheinlich auch ähnlich aussehen. Er ist immer noch Mensch und gleichzeitig Gott. Und er hat einen unsterblichen Körper. Und er wird wiederkommen. Das ist diese Zusage, die wir haben. Und das ist das, was Christen an aller Welt glauben. Jesus kommt wieder. Wie wird das aussehen? Matthäus 24. Wir werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln. Also, was können wir daraus lesen? Es wird sichtbar sein. Wir werden das sehen. Es wird wahrnehmbar sein. Wir würden das auch hören. Also das ist nicht eine Wiederkunft, die irgendwie so in unseren Herzen ist, die symbolisch ist oder so, sondern es wird ein historisches Ereignis sein. So wie die Kreuzigung ein historisches Ereignis war, wie die Himmelfahrt ein historisches Ereignis war. Kreuzigung, haben wir gesagt, zigfach belegt durch auch Nicht-Christen außerhalb Bestätigung des von Gottes Wort. So wird auch das ein historisches Ereignis sein. Das wird etwas sein, was tatsächlich passieren wird. Und zwar auf dieser Erde. Und wir warten nun schon seit 2020 Jahren darauf. Aber es wird passieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es heute passiert, ist wesentlich höher als vor 2000 Jahren, weil schon 2000 Jahre rum sind. Die Eigenschaften, wie das passieren wird, gucken wir uns mal kurz an. Es wird ein kosmisches Ereignis sein. Himmel, Wolken, er wird wieder mit den Wolken, er wurde aufgehoben in Wolken. Also sie haben nicht gesehen, wie er genau in den Himmel kam, aber er stand da so, hat sich mit ihnen unterhalten und auf einmal kam Wolke und die Wolke hat die Jünger und Jesus getrennt und dann auf einmal war er weg und sie haben geguckt, wo ist er denn jetzt hin? Und dann haben sie ihn nicht mehr gesehen. Und dann kamen die Engel und haben ihnen das gesagt. Auch jetzt die Frage, wie waren die Engel? Was waren das für Engel? Vielleicht waren das ganz normale Menschen, die so aussahen wie du und ich, aber die jetzt dann auf einmal da waren und dann waren sie weg und dann haben sie gemerkt, huch, wo sind die denn jetzt hin? Also waren es wohl Engel. So stelle ich mir das vor. Weiß ich nicht, wie die Engel waren. Also, ein kosmisches Ereignis. Siehe, er kommt mit den Wolken, also dann wird es sichtbar universell sein, alle werden ihn sehen. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen und auch alle, die ihn durchbohrt haben, also alle, die an der Kreuzigung damals beteiligt waren und auch alle, die ihn symbolisch durchbohrt haben, weil sie nämlich genauso sündigen wie die Menschen, die ihn damals gekreuzigt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde, also alle Völker. Also das bedeutet, wenn das natürlich auch noch die sehen, die ihn gekreuzigt haben, dann fragen wir uns ja, wo sind die denn, was ist denn da passiert, weil jetzt leben ja nur die, die hier auf der Erde sind. Das bedeutet, auch die werden das sehen, auch die werden auferweckt werden. Die werden auferweckt werden, zum Gericht lesen wir später. An jedem Tag werden seine Füße, wo wird das passieren, wissen wir auch. An jenem Tag steht nämlich in Sacharja und das ist nämlich das, wo die Juden heute noch drauf warten. Und deswegen haben sie nicht verstanden, die haben das nicht verstanden, dass Jesus schon gekommen ist das erste Mal. Sie warten darauf, weil es hier steht, an jenem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in seiner Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, zu einem sehr weiten Tal. Guck mal, wie konkret das hier steht, was dann passieren wird. Sodass die eine Hälfte des Berges sich nach Norden und die andere nach Süden bewegen wird. Und das schauen wir uns nochmal an, wie das da aussieht am Ölberg. Das sieht so aus. Und ihr seht vielleicht hier nochmal die Gräber. Wisst ihr, warum die Juden dort begraben werden wollen, auch Juden aus Amerika, und dafür Tausende ausgeben, um dort ein Grab zu bekommen? Damit sie bei diesem Ereignis dabei sind. Und die Ersten sind, die auferstehen, wenn Jesus wiederkommt. Das bedeutet für Juden beispielsweise, die glauben das, was da steht in Sacharja. Und ich muss sagen, auch ich glaube das. Ich glaube, dass Jesus genau, vielleicht nicht da, wo jetzt die Gräber sind, aber dieser Berg ist sehr groß. Irgendwo auf diesem Berg wird er wiederkommen. Und dann wird es so geschehen, dass es vielleicht ein Erdbeben gibt oder ich weiß nicht, was passiert, sodass sich dieser Berg trennt. Aber das werden historische Ereignisse sein, die sich hier auf der Erde passieren werden. Alle Stämme der Erden werden es sehen, die Auserwählten werden gesammelt, die Welt wird geordnet und es wird eine Vollendung geben der Gemeinschaft mit Christus. Und jetzt davor wird aber noch Folgendes passieren. Wir lesen weiter, Apostelgeschichte 10. Jesus nämlich als Richter der Lebenden und der Toten. Er hat uns befohlen, dem Volk das zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. So sagt es, glaube ich, Petrus hier. Das heißt, bei seiner Predigt hat er gesagt, ich predige das, weil Jesus uns ausdrücklich befohlen hat, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Das heißt, es ist ein Auftrag Jesu an die Verkündiger seines Wortes, das zu verkündigen, dass nämlich Jesus wiederkommen wird und dass er einmal ein Richter der Lebenden und der Toten sein wird. Und das haben alle Propheten auch gesagt, dass jeder, der an ihn glaubt, empfängt Vergebung der Sünden durch seinen Namen. Moderne Menschen akzeptieren Jesus als Lehrer oder Retter, haben aber Schwierigkeiten mit Jesus als Richter, sag ich mal. Und das wird auch so, ja, entweder man predigt nur die Gnade oder man predigt nur das Gericht. Aber die Wahrheit ist, dass es beides ist. Und jetzt leben wir in der Zeit der Gnade und Jesus ruft uns zu sich. Aber es wird die Zeit kommen, wo er einmal Recht richten wird. Und das ist prinzipiell auch keine schlechte Nachricht, sondern das ist eine Hoffnung für Opfer. Denn wenn es kein Gericht gibt, gewinnt am Ende das Böse. Und die Wiederkunft Jesu bedeutet, dass das Unrecht und dass die Ungerechtigkeit nicht das letzte Wort haben. Und da sagt der N.T. Wright, weist darauf hin, dass es ein bemerkenswertes Ereignis gab im 20. Jahrhundert mit dem Aufbau des Internationalen Gerichtshofes. Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden da gesühnt. Die weltweite Gemeinschaft kam zusammen und erklärte, dass wir das nicht hinnehmen dürfen, wenn Despoten Unrecht tun. Und er führt dann weiter aus, dass Gerechtigkeit ein Grundbedürfnis ist des Menschen. Es ist eine Sehnsucht in uns nach Gerechtigkeit. Und wenn keine Gerechtigkeit herrscht, dann spüren wir in unserem Inneren, dass etwas falsch ist. Menschen haben in der ganzen Welt, in der ganzen Generationen hinweg, sehnen sich Menschen nach Gerechtigkeit und arbeiten für Gerechtigkeit. Zig Menschen, Gott sei Dank gibt es auch hier in Deutschland, die nach Gerechtigkeit sich sehnen und die dafür arbeiten. Die Misshandelten, die Opfern beistehen, die Menschen, die benachteiligt werden, beistehen, die Wege finden, um Gerechtigkeit zu bringen. Und das ist Gottes Art. Und eines Tages wird es eine Gerechtigkeit geben auf eine Weise, von der der internationale Gerichtshof nur träumen kann. Gottes Urteil wird als gerecht erkannt werden, die Welt wird ins Lot gebracht werden, so N.T. Wright. Wir leben in einem verwirrten und in einem durstigen Land. Wir leben in einem Land, in dem auch heute und hier viele Menschen nach Gerechtigkeit dürsten. Und gleichzeitig wissen wir oft gar nicht mehr, was ist denn gerecht, was ist denn gut, was ist böse, was ist falsch, was ist richtig, was sind Maßstäbe, die gelten und was ist nur persönliche Meinung. Und da gilt es, dass Jesus nicht nur als Richter kommen wird, sondern er ist auch der, der die Maßstäbe setzt. Er richtet nicht nach Mehrheitsmeinung, nicht nach Zeitgeist, nicht nach dem, was gerade in ist, nicht nach dem, was gerade allgemeine Meinung ist, sondern unabhängig gerecht. Er richtet nach Gottes Wahrheit und stellt das Recht wieder her. Johannes hat einen Blick in die Zukunft bekommen und hat das, was er gesehen hat, aufgeschrieben. Und er schreibt in seiner Offenbarung über einen Zeitpunkt in der Zukunft, Offenbarung 20. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Das heißt, es gibt hier zwei Arten von Büchern. Es gibt einmal Bücher der Werke. In diesen Büchern der Werke steht alles drin, was Menschen getan haben. Und zwar die Menschen, die nicht im Buch des Lebens drin stehen. Es ist das Buch, das Gott Gericht ermöglicht über das Leben eines Menschen. Und dann gibt es das Buch des Lebens. Und wer da drin steht, der wird nur Lohn bekommen und nicht für das gerichtet werden, was er getan hat an Bösem, sondern das ist aufgehoben. Das ist das, was wir hier lesen können, Offenbarung 20, Vers 12. Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Also die, die tot sind. Wir werden als Menschen, die Gott glauben, leben und ewig leben. Das bedeutet, so als Petrus das gepredigt hat, in Apostelgeschichte 2 heißt es, als sie aber das hörten, was Petrus alles predigte, Da drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus sagte ihnen: Tut Buße und ein jeder lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist der Weg. Tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Oder auch in Joel heißt es: Auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt zu mir um von ganzem Herzen und alle, die an ihn glauben, sollen Vergebung der Sünden empfangen. Und es gibt eine Geschichte, die ich hilfreich finde, das zu verstehen. Es geht um zwei Freunde, die während der Schulzeit und während der Universität auch noch eng befreundet waren. Und danach gingen sie allerdings unterschiedliche Wege. Der eine wurde Jurist, ein sehr guter Jurist, der bis zum Richter schaffte. Und der andere geriet auf Abwege. Er wurde in ein Verbrechen gewickelt und es ging ständig bergab mit ihm. Viele Jahre später erschien er nun vor seinem alten Freund, vor dem Richter. Der Richter sah seinen alten Freund und steckte in der Klemme. Er liebte seinen Freund, aber er musste auch Recht sprechen. Und auch Gott steht sozusagen vor diesem Dilemma. Er liebt uns, aber der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Er kann nicht einfach sagen, genauso wenig wie dieser Richter in der Geschichte: Du bist doch ein alter Freund, das ist schon okay. Sondern er macht es so, er ist klug, er denkt drüber nach und dann fällt ihm ein, er verurteilt den Freund, der schuldig plädierte, zu einer Geldstrafe, die dem Ausmaß des Verbrechens angemessen war. Vielleicht waren es 20.000 Euro. Und dann geht er hin, legt sein richterliches Gewand ab, nimmt seine 20.000 Euro in einem Scheck und stellt ihm den Scheck aus. Also er bezahlt die Strafe selbst. Und genau das ist das, was wir hier sehen. Genau das ist das, was Jesus getan hat. Er wird Recht sprechen und gleichzeitig sorgt er dafür, dass wir gerecht und rein vor ihm stehen können. In unserem Staat in Deutschland, in unserer Demokratie, sind Gesetzgebung, Regierung und Rechtsprechung getrennt. Es gibt, manche haben es vielleicht im Sozialkundeunterricht gelernt und können sich noch daran erinnern, es gibt die Legislative, die Exekutive und die Judikative. Also die, die die Gesetze machen, die, die die Gesetze ausführen und die, die Recht sprechen. Habe ich das richtig gesagt? Genau. Und bei Jesus ist es so, er ist alles. Er ist hier ein König. Könige haben damals alles gemacht und auch er ist so ein König, der Gesetzgeber ist, Richter ist und dann ist es noch so und das Gericht ausführt. Und er trägt noch, hat noch eine vierte Rolle, nämlich dass er das Urteil trägt, das uns treffen müsste. Was für ein Geschenk, aber auch was für ein Ruf, dass wir daran nicht achtlos vorbeigehen, dass wir dieses Angebot annehmen. So, und dann wird es noch ein Gericht geben, nämlich Jesus richtet ja die Lebenden und die Toten und es wird auch eine Belohnung geben. Für Christen ist die Wiederkunft Jesu Grund zur Hoffnung, denn der kommende Richter ist ja bereits ihr Retter geworden. Der Richter kennt ihren Namen, die Namen stehen im Buch des Lebens. Er hat ihre Schuld getragen. Und in Matthäus 25, Vers 31 sagt Jesus viel darüber, wie es einmal am Ende der Zeit sein wird. Und dann sagt er: Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist vor Grundlegung der Welt. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen, mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremdling und ihr nahmt mich auf. Ich war nackt und ihr bekleidete mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann sahen wir dich als Fremdling und nahmen wir dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, habt ihr mich mir getan. Das bedeutet, jedes Glas Wasser, das wir einem Durstigen reichen, jede Not eines Nächsten, der wir begegnen, jede einzelne Tat wird belohnt. Und Jesus wird es so belohnen, als hätten wir das ihm gemacht. Manchmal kennt ja diese Geschichten, dass jemand mit jemandem befreundet ist und dann kommt jemand zur Macht. Wie behandelt er dann den Leuten, die ihn früher gut, auch bevor er an die Macht kam, zu dem gut war? Wie behandelt jemand dann so jemanden? Das ist dieses Bild. Jesus wird die Menschen, die ihm Gutes, die seine Nächsten Gutes getan haben, so behandeln, als wäre es ihm Gutes gewesen. Er wird sie belohnen. Das Kind, dem wir uns zuwenden, dem wir den Weg zeigen, das wir begleiten, dem wir eine warme Mahlzeit kochen. Unsere kranken Mitglieder der Gemeinde, wenn wir sie besuchen, ihnen ein kaltes Getränk bringen, ein Eis bringen, sie waschen oder die Füße kühlen oder das Bett richten. Das Kleidungsstück, das wir weitergeben, damit jemand anderes etwas anzuziehen hat. Die Hilfe, die wir jemandem zukommen lassen, damit er oder sie eine Ausbildung starten kann. Das, was wir für Notleidende weitergeben, dass sie zu essen, zu trinken haben. Nichts davon, kein einziger Handgriff wird unbelohnt bleiben. Offenbarung 22, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu geben, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht hat. Dementsprechend, was er getan hat, sei es Gutes oder Böses. Ja, wenn wir jetzt hier in dieser Zwischenzeit leben, während wir warten auf Jesu Wiederkunft, gehen wir doch gut um mit dem, was uns anvertraut ist. Unser Job in der Zwischenzeit ist, Jünger machen, das Evangelium weitersagen, Menschen begleiten, taufen, lehren, Zeuge sein, davon berichten, was Gott tut, in der Kraft des Heiligen Geistes und treu im Kleinen sein. Wach leben, also erwartungsvoll leben, in der Erwartung, in dem Wissen, dass er auch heute wiederkommen kann, dass er morgen wiederkommen kann, dass das jeden Tag geschehen kann und Liebe praktizieren. Für die Gläubigen gibt es keine, für die Glaubenden an Jesus gibt es keine Verdammnis, sondern Bewertung, Offenlegung und Lohn. Wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, dann sagen wir, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Jesus regiert also auch heute. Er tritt für uns ein, er baut seine Gemeinde und er lädt heute Menschen ein. Und unser Leben läuft auf die Begegnung mit Jesus hinaus. Wir wissen nicht, wann das wird, aber kein Mensch kann sich dieser Begegnung entziehen. Und die entscheidende Frage ist deshalb nicht, ob wir Jesus begegnen werden, sondern wir werden ihm begegnen. Die Frage ist nur noch, wie? Und es wird eine Begegnung mit einem König sein, dem Herrscher über alle Nationen, über Länder, über Gemeinden, über die ganze Welt. Sämtliche Nationen werden dort sein. Und auf eine Begegnung mit einem Regierungsvertreter bereiten wir uns vor. Da gibt es ein Protokoll, das ich befolgen muss. Wenn ich zum Beispiel in den Bundestag gehe, muss ich vorher einen Fragebogen ausfüllen. Dann muss ich meinen Pass bereitlegen. Dann muss ich einen Antrag stellen. Und wie viel mehr ist es gut, sich bei einem Königshaus vorzubereiten? Da gibt es noch ganz andere Protokolle. Da wird festgelegt, wer wo steht und so weiter. Also wir tun klug daran, wenn wir uns auf die Begegnung mit dem König vorbereiten. In Philipper 2, Vers 9 heißt es, darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alles stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen. Wie schön, wenn wir das gerne tun. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, alle müssen feierlich bekennen, wie wir es vorhin gesungen haben, Jesus Christus ist der Herr, er ist heilig und so wird Gott der Vater geehrt. Eine Weltsynode aller Nationen, Präsidenten, Diktatoren, einfacher Leute, wir alle stehen in der gleichen Reihe vor demselben Thron. und wir werden sein wie die Träumenden. Es heißt in einem Psalm, in einem Psalmlied aus dem Alten Testament, eigentlich in einem anderen Zusammenhang, aber genau das ist das, was auch bei uns einmal passieren wird. Da heißt es, wenn der Herr die Gefangenschaft Zions, als er sie beendete, da waren wir und da werden wir sein wie Träumende. Da erfüllt Lachen unseren Mund. Ja, unsere Zunge, auf unserer Zunge lag Jubelgesang. Da erzählte man sich unter den Völkern große Dinge, unglaubliche Dinge hat der Herr an ihnen getan. Schon jetzt sehen wir, dass Menschen frei werden von Bösem und dann wird es vollendet sein. Kein Leid, kein Zweifel, nur noch Staunen und Anbetung und erzählen die großen Taten, wie Gott in unseren einzelnen Leben gewirkt hat. So werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Gericht heißt für uns also nicht Verdammnis, sondern Befreiung und Rechtfertigung. Und die Bibel endet in Offenbarung 22, heißt es, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Und die Gemeinde antwortet, Amen, komm Herr Jesus. Und dann der Abschluss, die Gnade, nicht das Gericht, nicht sonst irgendwas, sondern die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit uns allen in der Zwischenzeit. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Und wir, unser Part ist zu antworten, Amen, komm Herr Jesus, komm doch bald und bereite dem Elend ein Ende, bereite, sorge dafür, dass keine Frauen erniedrigt, missbraucht, misshandelt werden, dass keine Kinder misshandelt werden. Wenn Christen aufgrund ihres Glaubens gefoltert werden, bereite dem ein Ende. Komm, Herr Jesus, komm doch bald. Amen, komm, Herr Jesus. Das soll unser Gebet sein und das soll jetzt auch unser Lied sein. Lasst uns aufstehen und gemeinsam diesen Vers lesen, den der Geist und die Braut, also die Gemeinde, sprechen. Komm.